das Video. Upsi. Das war die Gitarre. Dann sind wir halt entweder gelb oder halt blau.
Mach uns blau.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss,
the Empowering Dental Podcast.
Heute mit der Fortsetzung.
Ihr habt eine Woche darauf gewartet und heute ist es endlich soweit.
Es geht weiter mit Fokus Teil 2,
dem Learning der Woche
und wie immer unserem Dental Empowerment.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Einschalten.
Zum Abschalten.
Los.
Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hi ihr Lieben.
Heute wieder mit einer BerufseinsteigerInnen-Folge. Es geht in unserem Fokus um deine erste Woche als Zahnärztin. In den Highs und Lows hört ihr von Nora von ihrer ersten Woche in der neuen Praxis. Es ist shiny, es ist poliert, es hat viel mit Grünem und Draußensein zu tun. Und im Low hört ihr zwischen Stress und Umzugskisten ein ganz kleines bisschen zu wenig Schlaf und einem neuen Abrechnungssystem, wie Nora probiert, die Balance zu halten. Im Fokus geht es heute um deine erste Woche als frisch gebackene Zahnärztin. Wir plaudern aus dem Nähkästchen, was bei uns damals alles so schiefgegangen ist und wir geben konkrete Tipps, wie du dich auf deine erste Woche als Behandlerin vorbereiten kannst und was dir deine erste Zeit als Zahnärztin in der Praxis, in der Behandlung leichter machen kann. Im Learning der Woche teilt Nora mit euch die perfekte Sommerlektüre und im Dental Empowerment zeigen wir euch, wie ihr in der ersten Woche als Zahnärztin die größten Schritte machen könnt.
Aber ganz kurz vorher, folgst du uns schon? Hast du unseren Kanal schon abonniert? Nein? Dann tu es bitte jetzt. Denn so viele von euch, ihr hört uns ganz fleißig, aber ihr habt uns noch nicht abonniert. Wir brauchen euren Support.
Fokus Beyond the Floss. Ich hatte irgendwann mal in der dritten oder vierten Woche hatte ich die Assistenz von einem Chef.
Ach, genial. Plötzlich hat alles funktioniert, oder?
Die hat Vierhandsystem gelebt und ich lebe das jetzt mittlerweile auch, weil ich das liebe und einfach zu meiner Arbeitsweise passt. Jedenfalls, was passierte, Nora? Ich habe gearbeitet, hatte keine Ahnung, was ich als nächstes brauchte, aber es lag ja schon in meiner Hand.
Und
ich
dachte
so, oh,
ich nehme das.
Ach so, das sieht sehr interessant aus. So. Okay, gut. Also es sieht so aus, als würde man es so gebrauchen. Und manchmal hat sie halt so komisch geguckt und weißt du, wie man sich dann fühlt? Wie Ariel, die sich mit der Gabel die Haare kämmt. Und denkt man sich so, okay, und dann guckt man einmal um sich rum, alle anderen machen es anders. Ah ja, okay, nee, dafür ist es gedacht, dafür ist es gedacht. Natürlich. Aber das war fantastisch, weil sie einen Blick hatte, der einschätzen konnte und auch eben wissend war, von was für Instrumente gibt es, weil man ja auch nur die Uni-Instrumente kennt.
Genau.
Nur die kann man verwenden, weil man nur die kennt. Und da zum Beispiel würde ich in der ersten Zeit in der Praxis, das, was bei dir auch war, was ich auch gemacht habe, immer wenn ich Zeit hatte und keinen Patienten hatte, ich saß oder stand den ganzen Tag bei meinen Chefs hinten im Rücken.
Immer.
Die haben das auch gesagt, dass ich das machen kann, aber ich habe geguckt, bis mir die Augen aus dem Kopf gefallen sind.
Ja, das ist so wichtig.
Sehen, wie andere Leute behandeln, finde ich auch jetzt immer noch super spannend, weil man selbst jetzt immer noch sieht, dass Menschen oder, Behandler und Menschen wahrscheinlich auch, Dinge anders machen als man selbst. Und da kann man vor allem in einem praktischen Beruf wie dem unseren total was lernen, wenn man einfach sieht, wie der andere Dinge benutzt, was für Instrumente der benutzt. Und vor allem, wenn du eine Praxis noch nicht so gut kennst, Und ein anderer, der zieht mal deine Schublade auf und da liegen Dinge drin, die du nicht kennst, und dann benutzt er sie für irgendwas.
Andere Dinge.
Für andere Dinge. Ne? Da kannst du nur lernen und vor allem auch das Instrumentarium super cool kennenlernen, ohne mit irgendwas in der Hand dazustehen und nicht zu wissen, wofür es da ist.
Ja.
Oder wie man es benutzt.
Ja, und gerade am Anfang genießt man ja noch total diesen Welpenschutz,
ja.
Dass im Endeffekt ja jeder weiß, dass du die ganzen Dinge vielleicht noch gar nicht so richtig gesehen hast von dem Personal. Das heißt, du kannst die auch einfach fragen, wie benutzen die anderen Behandlerinnen das? Mhm. Und wenn man jetzt bei den anderen mit reingeht, dann wirklich, also kleines Büchlein, alles aufschreiben, auch Formulierungen, ne, das
absolut.
Ist auch ein großer Tipp. Formulierungen aufschreiben, wie zum Beispiel, ja, so machen wir das. Das finde ich einen sehr starken Satz, ja.
Ja.
Da sind die Patienten sofort total abgeholt.
Ja. Hatte ich heute gerade wieder. Und zwar war das eine relativ komplexe Situation und ich habe einfach damit begründet, ja, wir machen das so. Fand der Patient völlig in Ordnung.
Genau.
Dafür musst du dir aber selber ganz sicher sein, dass es auch wirklich so gemacht wird, denn nur dann kannst du das rüberbringen.
Ja, in der Patientenführung ist das ja alles, wenn du Selbstsicherheit ausstrahlst. Mhm. Und gerade am Anfang ist man einfach nicht selbstsicher. Und da sind solche Floskeln das A und O. Einfach genau dasselbe sagen.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu unserer Liste von den Dingen, die wir gerne vorher gewusst hätten, bevor wir unsere erste Woche in der neuen Zahnarztpraxis gehabt haben. Das heißt, ihr habt uns jetzt sozusagen schon mal etwas voraus.
Ich hätte nie erwartet, dass es mich so überfordert, einen Patientenfall mal ebenso ganz schnell aus dem Ärmel zu schütteln, geplant sozusagen. Also die Patienten kommen ja und dann wollen sie eigentlich am liebsten den ganzen Behandlungsplan schon mal eben kurz aufgestellt bekommen.
Ja.
Und das hat mich total überfordert am Anfang. Und
binnen Sekunden.
Ja, und jetzt ist hier nämlich unser Tipp, was ihr richtig gut machen könnt. Es wirkt sehr professionell, total routiniert und es ist auch plausibel. Ihr könnt einfach sagen, super, wir machen heute schon einmal die Röntgenaufnahmen. Ich werte die dann in aller Ruhe aus, um den besten Behandlungsplan für Sie aufzustellen. Und dann setzen wir uns beim nächsten Mal ganz in Ruhe zusammen. Sie können alle Ihre Wünsche einmal formulieren vorher und dann besprechen wir Ihren Plan gemeinsam.
Genau.
Das wirkt total routiniert, das wirkt sehr professionell und vor allem freuen sich die PatientInnen, weil sie das Gefühl haben, dass ihr euch Zeit nehmt und dass es keine 0815-Methode ist. Ihr könnt dann nach hinten flitzen, die nächsten Tage irgendwann, das mit euren Vorgesetzten besprechen und dann wie der Babbo beim nächsten Mal reinkommen und alles schon wissen.
Ja, das, ich finde das auch mal bei Röntgenbildern vor allem, wenn man Bite Wings gemacht hat und dann sind die noch nicht mal auf dem Bildschirm erschienen, dann ist ja auch immer die Patientenfrage, und sehen Sie schon was? Du kannst diesem mit zwei ganz einfachen Tricks aus dem Weg gehen. Entweder du guckst dir die Röntgenbilder gar nicht erst im Zimmer an, sondern du gehst mit deiner Assistenz raus, während die eingescannt werden. Oder du sagst zu deinem Patienten, wenn jetzt der Röntgenapparat im Behandlungszimmer ist, dass du das am liebsten auf einem Befundmonitor. Und den muss jede Praxis sogar wirklich haben.
Der steht immer im Röntgenraum.
Auf dem Befundungsmonitor angucken möchtest, um sicher zu gehen. Und dann gehst du zurück ins Behandlungszimmer. Auch da ist jeder Patient dir dankbar, dass du dir für ihn nochmal extra Zeit nimmst, um genau zu schauen. Und du hast alle Ruhe und keinen Patienten, der dir über die Schulter guckt, ob da jetzt was ist.
Und dann fragt, und was ist das? Und was ist das? Und du stehst da und denkst dir, weiß ich auch nicht, aber kann ich doch nicht sagen.
Nehmt euch da einfach die Zeit und die Ruhe. Man muss nicht sofort antworten. Und das ist zum Beispiel was, das hätten wir gerne vorher gewusst, dass das beim Patienten total gut ankommt, nämlich.
Dieses Zeitnehmen für diesen einen speziellen Fall und jemanden also wirklich wertschätzen, dann mit seinen Bedürfnissen und darauf eingehen und dann einen, und das schreibt euch das auf oder merkt euch das, ich stelle für Sie gerne einen individualisierten Behandlungsplan zusammen. Kommt super
und das tust,
an.
Ja, genau, und das tust du ja sozusagen sogar neben deiner Behandlungszeit und über deine Zeit, die du im Behandlungszimmer sitzt, hinaus, zeigst du also, dass du selbst danach für den Patienten noch da bist.
Und dann kannst du noch sagen, sodass wir die beste Lösung für sie finden.
Genau. Du kannst immer fragen, wenn du ein Material nicht kennst, ob du, oder wenn du zum Beispiel ein Apparat nicht kennst, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, das Elektrotom zum Beispiel. Es gibt nämlich solche Elektrotome, die geerdet sind, und es gibt solche, die diese Erdung nicht brauchen. Ein Beispiel. Und dann kannst du zum Beispiel immer auch nach der Gebrauchsanweisung fragen von diesen Gerätschaften, um einfach zu gucken, wie die funktionieren. Gibt's zum Beispiel auch für jeden Zement. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Uni nicht Panavia hattest und das hast du jetzt aber in der Praxis, dann gibt's dazu immer so einen ganz schlauen Zettel und da stehen die Schritte drauf. Gibt's auch fürs MTA zum Beispiel. Das hat man ja zum Beispiel in der Uni auch nicht so viel benutzt. MTA hat immer so ein kleines Zettelchen dabei, da steht genau drauf, wie du das zusammenmischen musst, welche Konsistenz du dann bekommst, und dann sind da immer auch noch so nette kleine Bildchen, die dir dann zeigen, welche Konsistenz du für welche Anwendung brauchst. Das heißt, es ist echt für Dummies gemacht.
Und die Zeiten, und wisst ihr, was total krass ist, wenn man das wirklich mal macht. Die wenigsten lesen nämlich diese Beipackzettel.
Ich lese immer die Beipackzettel
übrigens. Ich bin auch so ein Idiot. Aber wenn man das macht, dann merkt man erstmal, wie falsch sehr viele Dinge angewendet werden. Das ist verrückt. Zum Beispiel die Aushärtungszeiten. Meistens wird einfach für alles 20 Sekunden genommen. Mhm. Aber und das, es gibt zum Beispiel, Entschuldigung, aber Rebuilder zum Beispiel für Stifte, Glasfaserstifte zum Beispiel, also ich mag es überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, das muss man 40 Sekunden aushärten. Mhm. Und ich hatte das mal in der Praxis, habe das gelesen und war so, das muss 40 Sekunden gehärtet werden. Ja. Und es wusste einfach keiner. Die haben es einfach alle immer nur 20 Sekunden. Ich meine, das ist Dualhärten, das ist nicht so wichtig, aber trotzdem.
Ja, da muss man nämlich genau das hinterfragen, was wir gerade eben so hoch gelobt haben. Falls nämlich da mal jemand in der Praxis sagt, das machen wir hier aber immer so.
Ja, dieser Satz.
Dann machst du es natürlich nicht immer so. Das sagst nämlich nur du, dem Patienten. Das sagt aber keiner hinter den Schirmen.
Dir.
Als Grund, um irgendetwas so zu machen, wo du weißt, dass das eigentlich nicht so gehört. Das heißt, da wirst du natürlich nicht das so machen, nur weil man es so macht. Kleines Beispiel hierfür. Ich hatte mal eine Freundin, die hat in einer Praxis gearbeitet. Da haben die nie mit Hypo gespült bei der Endo. Grund dafür war, dass
weil
die Assistenzen, pass auf, weil die Assistenzen den Geruch nicht mochten und davon Kopfschmerzen bekommen haben. Und dann war der Grund dessen, die hat auch nicht lange gearbeitet natürlich, der Grund dessen war halt, dass die halt gesagt haben, das machen wir hier nicht so, wir spülen hier nicht mit Hypo, weil die Assistenzen davon Kopfschmerzen bekommen.
Okay, wow.
So.
Ja, also
einmal
lasst euch das
ein Extrembeispiel.
Was wollen wir also damit ausdrücken? Ihr habt Expertise, auch wenn ihr vielleicht noch nicht besonders geübt seid. Und ihr habt Augen im Kopf und ein Gehirn, was auf Hochleistung arbeitet jetzt nach dem Examen. Und ihr könnt das auch benutzen, das Wissen. Und auch wenn man am Anfang vielleicht eingeschüchtert ist, gerade vor solchen ein bisschen älteren Assistenzen, die sich vielleicht auch ein bisschen wichtig machen, die meinen, dass ihr sowieso keine Ahnung habt. Ne? Das ist nicht böse gemeint hier, aber es gibt solche Situationen einfach.
Ja.
Es ist wichtig, dass ihr euch darauf beruft, was ihr wisst und was ihr gelesen habt.
Genau, und da kann man eben halt auch fragen, wenn man sich nicht sicher ist, gib immer die Gebrauchsanweisung, da steht's drin. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn ihr jetzt merkt, okay, das Hypo liegt da nicht zum Beispiel, nur weil es nicht vorbereitet ist, weil zum Beispiel Behandler XY das nie benutzt, sozusagen in, ich mache jetzt hier gerade Anführungszeichen im Video übrigens.
Ja.
Dann heißt es A, nicht, dass es das gar nicht gibt in der Praxis. Zweitens heißt es nicht, dass es richtig ist, es nicht zu benutzen. Und drittens heißt es nicht, dass du es genauso machen musst.
Mhm.
So. Und da kannst du dann eben fragen nach dem Material und du kannst auch anfordern, weil du am Ende, stimmt ja gar nicht. In Deutschland ist man dafür als Angestellter Zahnarzt ja gar nicht am Ende des Tages verantwortlich. Es ist in Holland hier ein bisschen anders.
Ja.
Aber du bist ja doch dafür verantwortlich, was du für einen Ruf hast am Ende des
Tages. Natürlich. Und natürlich bist du auch schon für deine Behandlung verantwortlich. Du haftest am Ende nicht dafür. Das ist ein
genau.
Unterschied. Verantwortlich bist du natürlich trotzdem.
Ja.
Und setz dich durch, was korrektes Behandeln anbelangt.
Ja. Was du gerade angesprochen hast, finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt. Vielleicht unser nächster Punkt. Schau dir vorher einmal an, wofür du verantwortlich und wofür du haftbar bist in der Praxis. Und dass du diese ganzen Praxisstrukturen, die man jetzt in der Uni nicht so lernt, wie zum Beispiel Der Praxisinhaber ist am Ende haftbar. Es gibt bei der Kammer eine Übersicht, das ist so ein kleines blaues Büchlein. Da steht drin, was ein angestellter Zahnarzt quasi machen muss, um ein guter angestellter Zahnarzt zu sein.
Echt?
Um alles richtig zu machen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es das digital gibt. Es gibt auf jeden Fall dieses kleine Büchlein. Wahrscheinlich gibt es es mittlerweile digital, aber ich beziehungsweise wir kommen halt noch aus einer Zeit, da war das sicherlich nur dieses Büchlein.
In die gleiche Richtung geht das nächste. Und zwar ist es ja so, dass man ein bisschen unsicher ist am Anfang und das versucht man natürlich zu überspielen. Manche PatientInnen versuchen das aber auch auszunutzen. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe das Gefühl, bei mir ist das zum Beispiel selbst heutzutage immer noch so, dass gerade so ein bisschen ältere PatientInnen oder vor allem auch Männer da an der Stelle sich denken, ach, das kleine junge Ding da, das kann ich schon noch beeinflussen, dass es so tickt, wie mir das gefällt. Und inzwischen muss ich sagen, nehme ich das auf die leichte Schulter und finde es auch ein bisschen amüsant, die in dem Glauben zu lassen, dass das funktioniert und dann aber zum richtigen
trotzdem
Zeitpunkt
das durchzudrücken, was du willst. Genau.
Ja. Aber das finde ich lustig inzwischen, aber früher weiß ich noch, ich fand es gar nicht lustig, weil ich natürlich eigentlich unsicher war und meine Behandlungsschiene noch nicht gefunden hatte. Da wollen wir euch nämlich ermutigen, euch mit den Leitlinien vertraut zu machen. Denn die Leitlinien auszuspielen ist ein absolutes K.O.-Argument. Ja. In dem Moment, in dem der Patient sagt, ja, aber können wir das nicht vielleicht einfach so machen, sagst du, könnten wir schon. Es entspricht aber leider nicht der Leitlinie und deswegen ist es nicht möglich.
Zum Beispiel auch immer super, wenn die Patienten dann sagen, schon wieder Röntgenbilder. Dann sagst du, ja, das ist aber nach Leitlinien. Ja, nach der Leitlinie müssten wir eigentlich schon vor einem halben Jahr Röntgenbilder gemacht haben. Wir machen sie jetzt, weil der Patient dann nämlich ein Jahr nicht bei dir zur Kontrolle war.
Genau.
Und damit kannst du wirklich, wenn du dich damit gut auseinandersetzt, ganz viel begründen. Das schafft dir aber auch ganz viel Sicherheit in dir und die kannst du dann halt wieder auf den Patienten spiegeln. Wenn du die Leitlinien kennst, dann kennst du ja auch die Behandlungsabfolge sozusagen, beziehungsweise kannst du immer ganz sicher sein in dem, was du dem Patienten empfiehlst.
Ja.
Denn das werden dich die Patienten ja am Anfang immer fragen. Ja, was empfehlen sie denn?
Genau.
Und dann musst du natürlich aufpassen in deiner Begründung, dass du am Ende des Tages auch dem Patienten immer noch die Möglichkeit der Wahl lässt. Aber natürlich wollen Patienten häufig von dir eine Einschätzung. Und dann kannst du sagen, naja, wenn wir uns jetzt ganz genau an die Leitlinie halten, dann müssten wir jetzt das und das machen.
Und das würde ich empfehlen, denn die Studienlage zeigt eindeutig, das ist auch übrigens ein guter Satz, ne?
Ja, die Studienlage zeigt eindeutig.
Eindeutig.
Ja.
Ja. Ja, also seid euch da sicher in dem, was da steht, spielt es einfach aus, dann ist es nicht so wichtig, was ihr für wenig Erfahrung habt, sondern ihr beruft euch auf die Erfahrung, nach der eben diese Leitlinien geschrieben worden sind und das ist ja letztlich auch der Behandlungsgrundsatz, nach dem wir alle behandeln sollten.
Und hast du diesen Grundsatz einmal hinter dir gelassen und der Patient hat sich jetzt für eine Behandlung entschieden, dann kommen wir zum folgenden Punkt und dann wird der Patient vermutlich fragen, ja, was kostet das Ganze denn für mich? Und da musst du dich einmal damit auseinandersetzen. Und das ist wieder etwas, was man in der Uni viel zu wenig mitbekommt, wie wir finden.
Gar nicht.
Und das sind nämlich einmal die Richtlinien der Regelleistung. Also du musst einmal wissen, was Regelleistung ist. Und da solltest du dann wissen, was kostet das global gesehen ungefähr. Bei dir in der Praxis. Genau.
Ja.
Denn das variiert natürlich von Praxis zu Praxis. Und die Patienten wollen meistens nicht einen genauen Betrag hören. Und das kannst du in dem Moment auch gar nicht sagen. Das ist natürlich wichtig, dass du den Unterschied klar machst. Du sagst halt, ich kann eine Einschätzung machen. Du kannst einen groben Richtwert nennen. Und das ist ja alles, was so ein Patient am Anfang für seine eigene Einschätzung braucht. Also ob der will jetzt hören, sind das 1.000 Euro oder sind das 20 Euro? Sind das 500 Euro oder sind das 5.000 Euro? Das macht natürlich einen Unterschied. Und wenn du da so einen Richtwert nennst, dann ersparst du dir unheimlich viel Arbeit am Ende auch und auch deiner ZMV.
Abrechnungsdame, ja.
Denn dann musst du im Zweifelsfall nur 2 verschiedene KVAs aufstellen lassen und nicht 5. Weil wenn der Patient nämlich alles ausschließt, was über Betrag XY ist, dann weißt du, okay, gut, daran können wir uns orientieren und das ist jetzt unser Weg, da gehen wir zusammen hin.
Und der nächste Punkt, unabhängig von den Kosten, die, wie gesagt, gut aus dem FF gekonnt werden müssen, also 5 Füllungen einflächig, zweiflächig, da würde ich auch immer sagen, nicht die Füllung kostet, sondern die Kosten der Füllung richten sich nach den Flächen, zum Beispiel. Ja. Weil das, was ist, das kann der Patient ja gar nicht wirklich beeinflussen. Mhm. Also der Aufwand und sowas alles, theoretisch könnten Sie dann sagen, ja gut, weil Sie so lange gebraucht haben, ist es dann jetzt teurer geworden, so ungefähr. Mhm. Aber wenn es einfach der Zahn ist, der an 2 Flächen Karies hat, dann ist das dementsprechend schon ausgespielt.
Habt ihr euch jetzt also darauf geeinigt, dass du ein bestimmtes Kostenschema hast, dass ihr euch an den Leitlinien orientiert, dann will der Patient wissen, wenn es größere Arbeiten sind, wie lange dauert das eigentlich? Wie viele Termine brauche ich eigentlich? Und da solltest du dich vorher einmal mit deinem Labor abstimmen, welche Schritte ihr braucht, für welche Behandlung. Im Grunde weißt du das so ungefähr aus der Uni.
Weil du es selber gemacht hast. Wie lange braucht man denn so für eine Unterfütterung?
Und also für eine Totalprothese ungefähr 10 Wochen, ein Semester.
Und nur weil ihr wisst, dass ihr im Examen dann gefühlt eure Unterfütterung oder was auch immer in 2 Sekunden gemacht habt, heißt es nicht, dass das Labor das genauso schnell schafft. Die können das vielleicht eigentlich, aber die haben da auch noch andere Arbeiten sitzen. Richtig. Und damit macht ihr euch ultra unbeliebt, wenn ihr das Labor unter Druck setzt. Also ordnet euch unter. An der Stelle würde ich mich übrigens echt unterordnen. Also dem Labor unterordnen ist eine gute Sache, weil man sich dann so ein bisschen auf diese Freundschaftsebene begibt oder kollegiale Ebene und im Nachhinein kann man dann Forderungen stellen, weil man gut zusammen klarkommt.
Ja, das ist halt das, man sollte halt niemals mit irgendwas Ungewaschenem ins Labor rennen und sagen, kannst du mal eben kurz und das dann halt ungefähr 10 Mal ungeplant dazwischen durch. Nicht gut. Ihr solltet also vorher die Dinge anmelden und ihr solltet euch auch vor allem an die Laborzeiten halten. Dann ist es nämlich so, wenn du immer pünktlich mit dem Labor bist sozusagen, kannst du für diesen einen Patienten, der halt gerne die Veneers noch hätte vor dem Urlaub, fragen, ob es eventuell eine Woche schneller gehen könnte. Genau. Diese Zusammenarbeit mit dem Labor, das ist wirklich ein Riesending, was man halt in der Uni auch nicht so hatte.
Du warst ja das Labor.
Du hast halt auf einmal jemanden, der total fähig ist, der halt auch eine Riesenexpertise hat, die du nicht hast. Denn ich kann euch sagen, jeder Zahntechniker steckt dich 30 Mal in die Tasche. Ich glaube, wenn Zahntechniker immer präparieren würden, ne, wie schön das alles präpariert wäre. Naja, also die machen es ja nicht so oft, aber die wissen halt genau was, wie, welcher Winkel, damit du bla 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 bla.
Ja, da eigentlich ist dann halt so keine Zunge im Weg.
Nein, aber eigentlich müsste der Zahntechniker immer bei dir im Zimmer stehen.
Und sagen, mach da noch was ab.
Mach da noch was ab, genau. Nee, aber da hätte ich gerne so und so, weil dann kann ich die Facette so. Aber da muss noch ein bisschen Transduzenz. Kannst du noch mal hier so ein bisschen anschrägen?
Also das, was Anni jetzt gerade ja schon gesagt hast, ist einfach Thema Kollegialität.
Ja.
Also es besteht eine vorgegebene Spannung zwischen ZahntechnikerInnen und ZahnärztInnen.
Das gegebenenfalls. Kommt so ein
Ja, ich würde das tatsächlich verallgemeinern hier an der Stelle.
Okay, ich wollte dich jetzt gerade rausziehen aus dem Loch. Aber gut, grab dich weiter rein.
Nein, warte mal ab. Und das kommt aus der Zeit, würde ich denken, in der so ein großes Gap entstanden ist zwischen den Dentisten von ganz früher und dann irgendwann diese Aufgabelung in dieses medizinische Fachpersonal und diesen technischen Beruf. Es ist ganz lange so gewesen, dass die ZahnärztInnen, und ich glaube, das wird ehrlich gesagt auch noch ganz viel so gemacht, gefühlt dem Labor irgendwas hingerotzt haben und die mussten es dann retten. So ein Macho-Gehabe auf Seiten der ZahnärztInnenschaft, was dazu geführt hat, dass es die Zahntechniker auch in so eine blöde Ecke geschoben hat, da ganz ehrlich, der Zahnarzt hat so eine schöne Krone gemacht. Nee, der Zahnarzt hat gar keine Krone gemacht.
Ja.
Einfach überhaupt nicht. Du bist nichts ohne deinen Techniker. Gar nichts.
Ja. Oder deine Vor allem, weil es nämlich genau andersrum eigentlich ist. Genau. Wenn du jetzt hinten an 2,7 nichts siehst und der hat eine Zunge, die ist im Oberkiefer, und überall über allen Kaufflächen. Dann denkst du vielleicht an 2.7 Distal von, es tut mir leid, lieber Zahntechniker, aber ich kam ja einfach nicht weiter rum. Bitte, bitte mach irgendwas von dieser Preppengrenze.
Und das schreibst du dann auch ganz nett da drauf. Ja. Liebe KollegInnen, also ich würde auch ganz wirklich empfehlen, schreibt mindestens ein nettes Kürzel auf jeden Laborzettel drauf und gerne auch eine Ansprache. Ich schreibe immer, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und dann erkläre ich auch, warum irgendwas so blöd aussieht, wie es aussieht. Und schreibe dann noch drauf, tut mir leid, bitte retten. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Ja? Weil es gibt Situationen, in denen kannst du es einfach nicht besser hinkriegen.
Ja.
Und dann freuen die sich einfach über ein kollegiales Miteinander. Das würdet ihr doch genauso.
Die würden dich sowieso retten. Kein Zahntechniker würde dann keine Krone machen. Genau. Es ist ja niemals, dass ein Zahntechniker sagt, ja, die Krone mache ich jetzt nicht, das geht nicht.
Ja.
Der würde dich anrufen und sagen, ich habe keinen Platz, ich kann es nicht sehen, wie auch immer. Und mittlerweile, was total cool ist, du kannst aber den Scans, was ich immer mache, wenn es immer, also es kommt seltenst vor, aber wenn es mal so ist, dass eine Prep-Grenze nicht deutlich genug ist und mein Zahntechniker weiß natürlich auch, wie penibel ich bin mit den Kronenrändern und deswegen fragt er halt manchmal nach. Dann können wir digital zusammen gucken auf dem Scan und können die Prep-Grenze gemeinsam festlegen. Das ist halt super cool, aber der ruft mich halt nur an, weil der meine Handynummer hat und weil der weiß, von dann und dann habe ich Pause.
Meiner
und
kommt auch immer runter und sagt,
wenn er mich da
mal ganz kurz hochkommt.
Genau. Aber ne, wenn die wissen auch, wie du arbeitest und zum Beispiel, wenn du gut arbeitest, dann freuen die sich auch, mal deine Präparation zu bekommen, die, wenn ich eine Krone habe, die besonders schön präpariert ist, fragen die, ja, die Prep-Grenze ist jetzt hier wirklich so schön, darf der Azubi das machen? Weil die sozusagen dann an meinen Kronen üben lassen, weil man natürlich nicht eine Präparation haben kann dabei, die total hingerotzt ist. Und dann sage ich immer, und das, ja, also es kommt halt drauf an, ne? Aber ich sag dann gut, aber nur, wenn du, und mein Zahntechniker heißt Thomas, nur wenn du nochmal drauf guckst, Thomas, und Thomas ist ein Top-Zahntechniker, liebe Grüße hier an dich, er wird's niemals hören, weil der kein Deutsch versteht, aber Thomas ist ein super Zahntechniker und wenn er nochmal drauf guckt, also ich weiß nicht, was er jetzt da genau verändert, aber die Kronen sehen eigentlich immer aus wie Thomas Kronen. Also wenn der Azubi das genauso kann wie Thomas, dann Hut ab an den Azubi. Aber ich glaube, er legt da halt immer nochmal Hand an und dann sage ich, na klar, darf der Azubi da mal ran, wenn ich weiß, dass es am Ende gut ist. Und dann habe ich halt wieder ein Stein im Brett und Thomas macht mir jetzt zum Beispiel meine Veneers in einer Woche und nicht in zwei.
Ja, also ihr merkt schon, es ist wirklich ein total schönes, kollegiales Miteinander, wenn man sich eben gut versteht. Und da noch ein kleiner Tipp von uns. Es ist gut, sich beim Labor zu melden, wenn man neu in der Praxis angefangen hat. Es gibt
sehr
ja nicht
vorbildlich
immer nur,
von Nora übrigens.
Ja,
ich mache das nicht so oft.
Es gibt nicht immer nur ein Eigenlabor. Es gibt ja auch manchmal Außenlabore und manchmal gibt es auch beides. Und es ist total nett, da einfach einmal kurz anzurufen und zu sagen, ja, hallo, ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin die neue Assistenzzahnärztin und ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit. Wenn immer Sie produktives Feedback für mich haben, freue ich mich, von Ihnen zu hören und Sie können auch gerne jederzeit anrufen. Das kommt super gut an. Erstens, Win-Win, ihr kriegt meistens einen coolen Blumenstrauß zum Einstand und zweitens habt ihr schon direkt.
Kommt immer bei den Patienten gut an. Den Blumenstrauß muss man dann auch übrigens auch durchs Wartezimmer tragen, wenn man ja nur im Wartezimmer die Vase hat. Da stellt man den dann hin und macht dann, oh, das ist aber schwer gewesen jetzt.
Ehrlich, ich stelle es mir gerade vor. Nein, aber das ist auf jeden Fall eine gute Sache, sich da einfach mal vernünftig verhalten, vorstellen und dann wird es auch ein gutes Miteinander.
So, Amen. Ihr merkt schon, es gibt an ganz vielen Ecken und Enden Dinge, die wir gerne vorher gehört und gewusst hätten. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns diese unbedingt in die Kommentare. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit euch. Und schreibt uns, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, auch gerne in der DM. Denn eigentlich wollen wir dazu ermutigen, dass ihr euch auch traut, die Kommentare zu schreiben. Wir kriegen ja ganz tolle Nachrichten von euch. Im Geheimen sozusagen. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn wir diese Community, also euch, halt auch untereinander connecten könnten. Learning der Woche.
Habe ich eigentlich nur, wie wichtig es ist, das Leben so richtig zu genießen. Und zwar ist das hauptsächlich durch ein Buch passiert. Das Buch heißt 25 letzte Sommer. Und ich finde, es hört sich an wie ein Buch, bei dem man erstmal anfängt zu weinen, weil es so diesen klassischen Titel hat von wegen irgendjemand stirbt und dann hat er noch 25 letzte Sommer. Aber es ist anders. Und zwar ist das Buch ein sehr positiv geschriebenes Buch, was ganz unerwartet auch beginnt und einen so richtig von Seite 1 an mitnimmt. Es ist sehr schnell zu lesen, es ist auch relativ dünn, aber es enthält so viel Wahrheit auf den Seiten, dass ich das extrem genossen habe zu lesen, weil man an vielen Stellen denkt, ja, mein Gott, darum geht's doch eigentlich im Leben. Und so abgedroschen dieses Thema vielleicht auch klingen mag und so viele Menschen ja auch immer darüber schreiben, so wunderschön ist es doch in diesem Buch beschrieben. Also es erzählt wirklich mit unglaublich viel Leichtigkeit und auch in einer sehr beschreibenden Sprache, sodass man sich richtig vorstellen kann, wie das alles passiert, wie wichtig es doch ist, tatsächlich im Leben auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht dem klassischen Erwachsenen-Dasein entsprechen. Wie gesagt, das kann man innerhalb von einem Tag durchlesen, enthält ganz viel Wahrheit und wenn ihr noch keine Sommerlektüre habt, dann ist das definitiv etwas für euch, für euren Urlaub oder auch für eure Auszeit zwischendurch.
Voll schön. Auf jeden Fall jetzt Lust, dieses Buch zu lesen.
Dental Empowerment.
Traue dich zu fragen in deiner ersten Woche. Wissbegierde ist eine Tugend und würde dir auf jeden Fall von jedem Zahnarzt, jeder Zahnärztin, die in deiner Praxis arbeitet, hoch angerechnet werden. Und vor allem zeugt das von einer guten Selbsteinschätzung. Und das ist etwas, was dir in der ersten Woche ganz viel Stress nehmen kann und auch ganz viel Freiheit eröffnet, indem du einfach bestimmte Dinge, die du noch nicht weißt und meistens auch nicht wissen kannst, erfragst und du in den ersten Wochen, und das ist ja immer, wenn man etwas beginnt, wo man viel Vorwissen hat und dann endlich in die Praxis umsetzt, in den ersten Wochen machst du die größten Schritte.
Ja.
Du wirst in den ersten Wochen so schnell, so viel besser werden, wenn du viel fragst, wie wahrscheinlich in deiner gesamten Karriere nicht mehr. Und du siehst es sofort. Du siehst nämlich sofort, wenn du fragst, dass du entweder etwas schneller oder besser oder schöner hinbekommst. Denn das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Du kannst es immer sofort sehen.
Ja, direkte Erfolgserlebnisse. Und davon wird es so viele geben. Was übrigens auch total schön ist, ist, wenn du dir deine ersten Erfolgserlebnisse einmal sammelst. Kannst dir wie so ein kleines Glas
aber aufschreiben. Hätten wir das bloß mal gemacht, hätten wir mal einmal Protokoll geführt über unsere ersten Erfolge.
Genau.
Aber das sieht man vielleicht damals gar nicht so, dass das jetzt ein Erfolg war in dem Sinne. Deswegen die erste Zeit auch zu genießen und ganz offen reinzugehen in deine erste Woche, endlich alles auf sich einprasseln zu lassen, danach nach Hause gehen und zu schlafen und das alles zu verarbeiten. Hier ein kleiner Tipp auch zu deinem ersten Gehalt. Ich habe mir damals von meinem ersten Gehalt was richtig Schönes gekauft.
Ich nicht, und hätte ich mal gemacht.
Ja, siehst du? Und das war so mein erstes verdientes Geld nach dem Studium als Zahnärztin. Und ja, das kann auch richtig rewarding sein.
Willst du sagen, was das war?
Ganz schönes, klassisches, kleines Schwarzes gekauft.
Oh, das ist doch mega. Richtig cool.
Ja.
Hast du es noch?
Ich hab's noch.
Okay.
Klar.
Und wenn ihr uns jetzt immer noch nicht folgt und da immer noch nicht drauf geklickt habt, dann habt ihr jetzt die Chance dazu, auf unseren Follow- oder Folgen-Button zu klicken und uns bitte, bitte auch 5 Sterne zu geben.
Die nächste Folge Beyond the Floss Podcast, die hört ihr nächste Woche Mittwoch zur Primetime.
Und falls ihr uns in unserem Daily und Dental Life verfolgen wollt, dann tut dies gerne auf den sozialen Medien wie TikTok, Instagram oder auch YouTube.
Bis zum nächsten Mittwoch, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Einschalten
zum Abschalten.